Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das Thema heute Arbeit, Segen oder Fluch. Wenn man das Anspiel gesehen hat, könnte man auch sagen Erfolg, Segen oder Fluch. In einer Firma kommt ein neuer Chef, der dafür bekannt ist, dass er ein knallharter Sanierer ist. Und er hat auch gleich gesagt, ich erwarte von jedem Mitarbeiter mindestens 100% Einsatz. Und wer das nicht bringt, den werde ich fristlos kündigen. Und dann wird dieser Chef da rumgeführt, der schaut sich die Büros an. Und da sieht er einen Mann an einem Büro, an einer Tür, so lässig hin, wie er sich da hinlehnt. Und dann geht er zu diesem Mann zu und sagt mit strengem Ton, sagen Sie mal, wie hoch ist Ihr wöchentlicher Lohn? Also circa 400 Euro. Dann macht der Chef sein Portemonnaie auf, gibt ihm 800 Euro und sagt, so, das ist dein Gehalt für die nächsten 2 Wochen, pack dein Zeug, hau ab, du bist sofort entlassen. Und damit ist er ganz stolz und sagt, jetzt habe ich mal gleich sozusagen hier den Leuten gezeigt, der Belegschaft gezeigt, dass ich Faulheit hier nicht akzeptiere. Und dann fragt er den einen Angestellten, was hat denn dieser faule Strick hier überhaupt gearbeitet? Und da haben die mit breiten Grinsen im Gesicht gesagt, der hat Pizza geliefert. Wir sind ja kurz vor dem 1. Mai, Tag der Arbeit. Und deswegen wollen wir heute eben dieser Frage nachgehen, nochmal mit der Arbeit. Wie ist das eigentlich mit der Arbeit? Ist sie ein Segen oder ist sie ein Fluch? Und wenn man sich so in die Religionen hineinschaut, wie die viele Religionen das sehen, dann wird deutlich, in vielen Religionen ist die Arbeit ein Fluch. Arbeiten müssen ist ein Fluch. Zum Beispiel Buddha wird dargestellt als ein Erleuchteter, der nicht mehr arbeiten muss. Die griechischen Götter, die haben gesagt, wir müssen nicht mehr arbeiten. Arbeiten tun nur Menschen, die verdammt sind, und die Tiere müssen arbeiten, aber wir arbeiten natürlich nicht mehr. Und deswegen war immer das größte Ziel, auch im Griechentum, das größte Ziel war, der Arbeit zu entfliehen. Und im Islam, das wissen wir ja, der Islam, der kennt als keine größere Belohnung, als ja mal ins Paradies zu kommen. Aber in diesem Paradies wartet natürlich nicht Arbeit, sondern da erwartet quasi eine Art Urlaub mit schönen Jungfrauen und so ein Leben im Schlaraffenland. Und der französische Literaturnobelpreisträger Anatole France, der hat gesagt, die Arbeit ist etwas Unnatürliches, die Faulheit allein ist göttlich. Ist genau in diesem Punkt. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sieht das interessanterweise komplett anders. Die Arbeit ist eine Würde, und zwar die damit zusammenhängt, dass wir Menschen eine Ebenbildlichkeit Gottes haben. An vielen Stellen in der Bibel ist die Rede davon, dass Gott arbeitet, dass er das Werk seiner Hände tut. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat die Welt nicht gezaubert, er hat sie geschaffen. Jesus hat einen großen Teil seines Lebens gearbeitet, er hat einen Beruf gelernt, Zimmermann. Er hat gearbeitet, hart gearbeitet. Und deswegen haben manche nachher auch gesagt und gespottet, haben gesagt, was will dieser Jesus, der ist doch nur der Zimmermann. Sie dachten, jemand, der einen gewöhnlichen Beruf ausübt, das kann doch unmöglich der Sohn Gottes sein. Und deswegen wollen wir heute nochmal nachgehen, was die Bibel eigentlich sagt zu Arbeit und zu Beruf. Und das Erste, was ich heute Morgen deutlich machen möchte, ist, dass der Beruf eine Berufung ist. Beruf ist Berufung. Denn es ist ja interessant, dass Gott seine Arbeit nicht mit einer Kirche beginnt, sondern mit einem Garten. Das heißt, ein Garten mit Flüssen, mit Bäumen, Tieren, Obst, Gemüse, Getreide. Und dann nimmt Gott eines Morgens im Paradies den Adam und die Eva, führt sie in diesen Garten und sagt, so, hier dürft ihr euch verwirklichen, in diesem Garten. Und ich verrate euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Und zwar, es funktioniert durch Arbeit. Ihr arbeitet hier, ihr bebaut diesen Garten, ihr pflanzt, ihr bebaut und ihr tut hier eine sinnvolle Arbeit und ihr werdet einen Ertrag haben. Und mein Job ist es, dass ich Sonne schicke und Regen schicke und dass ich das Land, dass ich das wachsen lasse. Ihr habt die Arbeit, die Aufgabe aber, diesen Garten zu kultivieren. Ihr macht aus der Natur, macht ihr Kultur und ihr guckt, dass dieser Garten dann auch diese Früchte trägt. Das ist der Deal. Ihr arbeitet und ich sorge quasi für das Gedeihen. So wird die Schöpfung erhalten. Und das heißt, Vorbild für ehrliche, für sinnvolle, produktive Arbeit ist kein geringerer als Gott selbst. Gott wühlt im Dreck. Gott formt den Menschen. Gott wird vorgestellt als der Töpfer, er wird vorgestellt als der Weinbergbesitzer, er wird vorgestellt als der Marktschreier, er wird vorgestellt als der Hirte. Das sind alles Berufe, alles Tätigkeiten, göttliche. Und das heißt, wir sind auch berufen, dass wir die göttliche Berufung in unserem Leben erkennen, dass wir schauen, was hat Gott in mein, in dein, in ihr Leben hineingelegt, an Gaben, an Fähigkeiten, an Neigungen, an Interessen. Und das ist ja bei jedem anders. Auch die körperliche Belastbarkeit, die psychische Belastbarkeit ist unterschiedlich. Der eine ist total sachorientiert, der andere ganz stark beziehungsorientiert. Und das heißt, auch da, wo mein Herz schlägt, für die Sache, wo mein Herz schlägt, das weist natürlich auch immer die Richtung, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, was er mit meinem Leben machen möchte. Und das ist was ganz Wichtiges, und da spreche ich jetzt vor allem die an, die noch keinen Beruf haben, die Schüler sind, Studenten sind, dass ihr wirklich danach fragt, dass ihr sagt, Herr, was willst du, dass ich tun solle? Herr, weise mir deinen Weg. Dass ich nicht nur immer gucke, wo muss ich wenig arbeiten und kann viel verdienen, sondern dass man sagt, Herr, weise mir deinen Weg. Was hast du in mein Leben hineingelegt? Was hast du mit mir vor? Was soll ich in deinem Augen, was soll ich für dich tun? In welchem Beruf soll ich dienen? Und das heißt auch natürlich nachher umgekehrt, auch wenn ich nicht mehr im Beruf bin, sei es durch Krankheit, sei es eben auch, weil jemand schon im Ruhestand ist, dass ich trotzdem auch frage, Herr, was hast du mit mir vor? Du hast mir Zeit gegeben, Fähigkeiten, Erfahrungen gegeben, Geld gegeben, Möglichkeiten, was soll ich damit tun? Das ist Berufung. Das erste also, Beruf ist Berufung, und das zweite, Beruf ist auch Dienst. Wir sind Dienstleister und das ist die Würde. Das ist die Würde, dass wir uns klar machen, je nachdem, was wir tun. Ich schreibe nicht nur einen Brief, ich konstruiere nicht nur eine Maschine, ich unterrichte nicht nur Kinder, ich messe nicht nur den Blutdruck, ich verkaufe nicht nur Autos, ich backe nicht nur Torten, sondern indem ich all das tue, tue ich das auch zum Wohlbefinden für andere. Ich tue etwas, einen kleinen Beitrag, damit das große Ganze funktioniert. Selbst der kleinste Dienst ist eben auch ein Dienst. Und der größte Beruf wird nicht mehr sein als ein Dienst. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir das sehen. Das ist ein Dienst. Das, was ich tue, ist ein Beitrag für die Familie, ein Beitrag für die Nachbarschaft, ein Beitrag für meine Firma, ein Beitrag für die Gesellschaft, ein Beitrag für den Ort. Ja, das ist mein Dienst. Die kleinen Dienste, die großen Dienste, es sind alles Dienste. Und das spüren wir ja, dass wenn eben an einer oder anderen Stelle diese Dienste nicht mehr möglich sind, wie es dann nämlich im Gemeinwesen, wie es dann hapert. Wir spüren das, wenn dann auf einmal eine Arztpraxis keinen Nachfolger mehr hat. Oder wenn die Mülltonnen nicht mehr geleert werden, mangels Personal, dann merken wir das. Arbeit, Beruf ist Dienst. Das aber hat der schottische Philosoph und Ökonom Adam Smith ganz anders gesehen. Der hat nämlich gesagt, der Bäcker, der gute Brötchen backt und verkauft, der tut es nicht als Dienst, der tut es nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern er tut das, weil er eben Auskommen haben will, und er tut das vor allem, damit er auch quasi reich wird, dass er möglichst viel Geld bekommt, dass er einen gewissen Wohlstand hat, und das heißt, er denkt vor allem an seinen Vorteil. Und der Egoismus, so sagt Smith, der Egoismus, das ist eigentlich der stärkste Antrieb für die menschliche Arbeit, weil aber der Bäcker weiß, dass er dieses Ziel nur erreicht, wenn er gute Brötchen backt, deswegen strengt er sich an. Und deswegen muss er die Kunden freundlich behandeln. Aber es dient nur dem Egoismus. Es dient nicht dem Gemeinwohl, das ist quasi unbeabsichtigt, sondern es geht nur dem Egoismus. Ich will möglichst viel rausholen, es soll mir gut gehen. Und das ist eigentlich die Idee des Wirtschaftsliberalismus. Und das hat Adam Smith bereits im Jahr 1776 so formuliert. Die Arbeit im Garten Eden, die war anders gedacht. Das war anders. Da hat nämlich, die beiden haben gewusst, Gott sorgt für uns. Und jetzt sind wir frei, dass wir mit unserer Arbeit den anderen dienen können. Hingabe ist Dienst für die anderen. Und das heißt, Beruf als Dienst, das ruft eben dann natürlich auch nach Hingabe. Dass ich sage, ich möchte das, was Gott mir anvertraut hat, möchte ich einsetzen und ich möchte damit auch den anderen, der Welt, der Gemeinschaft, dem Kleinen, Größeren, dem möchte ich dienen. Und deswegen will ich ein fleißiger Student sein. Deswegen bin ich eine gute Lehrerin, ein guter Handwerker, ein guter Sachbearbeiter, eine engagierte Mutter, eine gute Oma, Opa, ein Pensionär, der mit dem, was er an Zeit und an Möglichkeiten hat, der da verantwortlich mit umgeht und das zum Dienst für die anderen einsetzt. Nun ist natürlich so, dass gerade die ältere Generation, ich sag's mal so, die Nachkriegsgeneration oder auch die Babyboomer, dass die es ein bisschen übertrieben haben. Und zwar, die haben es insofern übertrieben, dass sie gesagt haben, nur Arbeit ist mein Leben. Das war dann das allerwichtigste, das größte Maxim Arbeit. Arbeit ist mein Leben. Und so ist es aber eigentlich nicht gemeint, dass mein ganzes Leben nur noch aus Arbeit besteht. Aber die jüngere Generation, das ist ja oft, wenn so ein Pendel in die eine Richtung schlägt, dann schlägt es genau in die andere Richtung, dann haben wir das andere wieder, die jüngere Generation, die sagt, nee, lieber ganz wenig arbeiten. Work-Life-Balance muss stimmen. Das heißt, maximal 4 Tage noch arbeiten. Höchstens 35, lieber 32, 30 Stunden. Natürlich immer bei vollem Lohnausgleich. Und das heißt, die Gefahr ist natürlich, dass die Waage nicht mehr dann ausbalanciert ist, sondern dass eben dann Work-Life-Balance in diese eine Richtung kippt. Dann geht es nur noch um Life, um Leben. Und das ist, denke ich, diese Gefahr, wo wir heute eben auch sehen. Ja? Die einen haben es mit der Arbeit übertrieben, die anderen haben es mit der Freizeit übertrieben. In der Bibel heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen. Heute heißt, 3 Tage sollst du arbeiten, 4 Tage sollst du ruhen. Das ist kein göttliches, muss man klar sagen, ist kein göttliches Prinzip. Natürlich ist das angenehm, aber es ist kein göttliches Prinzip. Und liebe Leute, das sagt jeder einigermaßen kluge Politiker auch sagt es heute, Leute, so werden wir unseren Wohlstand nicht halten. Das wird nicht funktionieren. Ja? Natürlich kann jemand sagen, ich will nur 20 Stunden arbeiten, aber dann kriegt er auch das Geld für 20 Stunden und nicht für 40. Und das heißt, das wird nicht funktionieren. Aber das ist genau das, weil wir eben das verlernt haben, weil wir nicht mehr sehen, wir sehen nicht mehr Arbeit und Beruf ist Berufung, wir sehen nicht mehr, das ist ein Dienst. Ich diene damit letztendlich auch den anderen Menschen, ich diene der Gesellschaft, sondern ich denke nur an mich, genau eben wie dieser Adam Smith, der gesagt hat, es geht nur um mich, mein Egoismus. Das Dritte, was aber die Bibel deutlich macht, ist, dass Arbeit nicht nur Dienst ist, sondern sie ist sogar Gottesdienst. Und das geht nun wieder ganz stark natürlich auch wieder auf Martin Luther, hat das wieder ins Licht gebracht. Nämlich, er hat gesagt, wenn eine Magd einen Stall auskehrt, dann ist das genauso ein Gottesdienst, wie wenn der Priester am Sonntag eine Messe liest. Und das war damals eine absolute Provokation, denn die Leute haben gesagt, nee. Die haben gesagt, was im Gottesdienst geschieht, das zählt bei Gott. Wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir beten, wenn wir Sünde bekennen und Abendmahl feiern und so weiter, dann, da sammeln wir Punkte für den Himmel. Und das Alltagsleben hat damit nichts zu tun. Gott dienen heißt beten, fasten, opfern. Und dann hat der Luther gesagt, Leute, das könnt ihr gleich vergessen, ihr könnt keine Punkte sammeln. Ihr sammelt im Gottesdienst auch keine Punkte. Denn Jesus hat alles für euch getan, für eure Schuld, für den Platz im Himmel. Da müsst ihr keine Punkte mehr sammeln. Das könnt ihr komplett vergessen. Sondern ihr seid jetzt frei, damit ihr Gott mit eurer Arbeit dient. Und dann hat er deutlich gemacht, Leute, Gottesdienst ist nicht nur eine Stunde am Sonntagmorgen, sondern so viele Stunden in der Woche auch, wie ihr arbeitet. Nun, wir leben natürlich nicht mehr im Mittelalter, wir denken vielleicht jetzt auch jetzt nicht mehr so wie die Menschen damals, dass wir denken, die Leute, die da quasi in der Kirche arbeiten, Pfarrer und Diakone und Rallye-Lehrer und solche Sachen, dass die quasi Gott deswegen näher sind. Aber wir denken trotzdem vielleicht ein bisschen in diese Richtung, dass wir denken, das, was ich für Gott tue in der Gemeinde, das ist Gottesdienst. Wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, das ist Gottesdienst. Wenn ich hier einen Dienst übernehme, wenn ich da was tue, da jemand besuche, da mitarbeite, das ist Dienst für Gottesdienst. Und der Beruf, naja, den brauche ich halt notgedrungen, um den Unterhalt zu verdienen. Und wenn es gut geht, verdiene ich so viel Geld, dass ich damit auch noch kirchliche Projekte unterstützen kann und Mission unterstützen kann. Aber die Arbeit an sich, das ist kein Gottesdienst. Aber das ist falsch, denn wie hängt Beruf und Gemeinde zusammen? Beruf und Gemeinde, oder ich sage es mal so, Beruf und Gottesdienst, das ist wie Autorennen und Boxenstopp. Beim Boxenstopp, da kommen die Fahrer zu ihrer Servicemannschaft und dann werden die Autos betankt, die Reifen gewechselt, Scheiben gereinigt und dann geht's wieder auf die Piste, dann geht's los. Und dieses Mechaniker-Team, das sorgt dafür, dass das Auto dann in weniger als 5 Sekunden wieder auf der Piste ist und am Rennen teilnehmen kann. Und so ist es eigentlich auch mit Beruf und mit Gottesdienst. Der Gottesdienst, das ist der Boxenstopp. Der Gottesdienst ist der Boxenstopp, da geht es darum, dass wir geistlich auftanken, dass wir neuen geistlichen Durchblick bekommen, dass wir neu ermutigt werden, dass wir Dinge ablegen, Sorgen, Ängste, auch die mit der Arbeit, mit dem Beruf zu tun haben, dass wir das ablegen und dass wir den Segen Gottes bekommen. Und dann geht es wieder quasi wieder die Woche lang auf die Rennstrecke sozusagen, dann geht es weiter, Runde für Runde zu drehen. Klar, ohne Boxenstopp bleibt das Auto irgendwann liegen, aber das Auto wurde nicht für den Boxenstopp konstruiert, sondern für das Rennen. Und das ist ganz wichtig, Beruf, Arbeit ist Berufung, es ist Dienst, ja, und es ist sogar Gottesdienst. Und das klingt alles ziemlich positiv. Das klingt eigentlich mal zunächst nach Segen, nicht nach Fluch, aber wir arbeiten eben nicht mehr im Garten Eden. Und deswegen müssen wir natürlich auch darüber sprechen, Arbeit ist mühsam. Gott hat dem Adam und Eva in diesem Garten eine Grenze gesetzt, und zwar eine Grenze gesetzt, damit sie menschlich bleiben und nicht göttlich werden. Und Gott hat gesagt, wenn ihr mir vertraut und wenn ihr mir gehorcht, dann könnt ihr hier arbeiten und ihr werdet eine glückliche, erfüllte, gesegnete Arbeit haben in diesem Garten. Wenn ihr euch darüber hinwegsetzt, dann geht es in eine andere Richtung, dann werdet ihr sterben müssen. Und dann kommt es ja, dass sie Stück für Stück sterben. Und dann kommen die Probleme in alle Lebensbereiche ihres Lebens hinein. Dann wird auf einmal die Ehe schwierig. Dann gibt es Ärger mit den Söhnen und der Familie. Dann gibt es größtes Herzeleid bis zum Brudermord. Und dann wird die Arbeit mühselig. Im Schweiße deines Angesichts musst du jetzt arbeiten. Der Boden trägt Dornen und Disteln. Mühsam ernährt sich der Mensch jenseits von Eden. Und das heißt, die Arbeit, wie sie einmal gedacht war, nämlich so als erfüllende, beglückende Arbeit, die gibt es nichts mehr. Denn es gibt überhaupt keinen Lebensbereich mehr jenseits von Eden ohne irgendein Aber. Immer ist ein Aber. Und dieses Aber bei der Arbeit, das kann man natürlich jetzt endlos sich anschauen an Beispielen. Das heißt, die einen, die überschätzen die Arbeit, die anderen unterschätzen sie. Die einen sagen nach wie vor, Arbeit ist mein Leben, ja, und ich muss Erfolg haben und ich muss hochklettern auf der Leiter und ich muss immer mehr Geld bekommen und noch mehr Geld und noch mehr mir leisten können. Und dann bin ich geehrt und dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und dann habe ich was erreicht in meinem Leben und dann werde ich ausgezeichnet. Die Arbeit wird total überschätzt. Und die anderen machen genau das Gegenteil, die sagen, Arbeit ist nur noch lästige Pflicht, ist nur noch Gelderwerb und jetzt muss ich gucken, dass ich möglichst in wenig Zeit so viel Geld verdiene, dass es einigermaßen ausreicht. Und das ist genau das Problem nach Eden. Die einen überschätzen die Arbeit und die anderen unterschätzen die Arbeit. Es ist nicht mehr die schlichte Freude am erfüllenden Tun. Und das kann man jetzt natürlich an allen möglichen Beispielen, kann man das durchspielen, wo wir diesen Dornen und Disteln sehen. Ja, da stürzen dann die Computersysteme ab, da funktioniert die Maschine nicht mehr, da werden Teile nicht geliefert, da gibt es schwierige Arbeitskollegen oder Chefs, da gibt es anspruchsvolle Kunden, da gibt es Klienten, die kein Mensch zufriedenstellen kann, da gibt es endlose Bürokratie. Und so kann man jetzt gerade fortmachen, ja, erbitterter Konkurrenzkampf, dann der Druck, der gemacht wird von oben, von der Konzernleitung herunter und so weiter, oder dass die Vorgesetzten sagen, du musst jetzt das und jenes machen, wenn wir merken, das kann ich eigentlich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Und das heißt, religiös ausgedrückt heißt das, Sünde durchweht und durchwirkt die ganze Arbeitswelt. Und das heißt, das finden wir in wirtschaftlichen Strukturen, das finden wir in einer rücksichtslosen Ausbeutung, das sehen wir in ungerechtem Lohn, das sehen wir auf der anderen Seite in unverschämtem Gewinn. Und es ist tatsächlich so, es gibt Arbeit, bei der nichts rauskommt. Es gibt Arbeit, die nicht ausreichend ist, um zu leben. Es gibt Arbeit, die entwürdigt. Es gibt Arbeit, in der Menschen geschunden werden. Und das ist die Welt jenseits von Eden. Die andere, die kriegen wir noch nicht. Aber dieser Gedanke wäre jetzt unvollständig, dass Arbeit mühselig ist, wäre unvollständig ohne den anderen, dass Gott trotzdem, auch nach dem Sündenfall, dass Gott trotzdem noch trägt und pflegt und erhält und duldet und schützt jenseits von Eden. Und zwar tut er das zum einen durch gute Arbeit, und zwar durch gute Arbeit von frommen Menschen und von unfrommen Menschen. Weil es auch nach Eden, es gibt in der Arbeitswelt ja nicht nur Bosheit, es gibt auch Verantwortungsbewusstsein, es gibt Hingabe, es gibt Eifer und deswegen bricht nicht alles zusammen. Und das ist ein großes, ein riesiges Stück der Geduld und der Güte Gottes, dass es so ist und so bleiben soll. Nicht alle Politiker sind Verbrecher. Es gibt viele Politiker, die das ernst meinen und ehrlich meinen und sagen, ich will wirklich dem Volk, den Menschen dienen. Nicht alle Verkäufer sind Halsabschneider. Es gibt auch Leute, die wirklich sagen, ich möchte wirklich ihnen ein gutes Produkt verkaufen und so, dass es auch für sie passt. Ja, es gibt Chefs, die die Angestellten eben nicht nur quasi fordern, sondern sie auch fördern und unterstützen. Es gibt Lehrerinnen und Kfz-Mechaniker und Ärztinnen und Reinigungskräfte, die Gutes tun. Das ist Gottes Gnade. Und in diesem Mischmasch, da sind wir alle irgendwo mittendrin. Wir sind ja nicht besser. Aber vielleicht haben wir noch eine Sehnsucht. Diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach diesem Garten Eden, der diese Welt einmal war. Und wenn wir diese Sehnsucht haben, dann ist es schon mal gut, dass wir nämlich dann auch sagen, ja, was kann ich in meinem kleinen, begrenzten Bereich dafür tun, dass sich die Dinge in eine positive Richtung entwickeln. Dass ich den Einfluss, den ich habe, das ist bei jedem anders. Der eine hat mehr Einfluss, der andere weniger. Aber dass wir diesen Einfluss nutzen, um das etwas Positives zu bewirken. Und zwar ganz egal, ob wir dafür jetzt bezahlt werden oder nicht, sondern dass wir einfach Gott oder dass wir so, sage ich mal, Jesus in unserem Arbeit, in unserem Beruf folgen. Und damit komme ich zum Letzten. Arbeit mit göttlichem Beistand. Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat mal einen Satz gesagt, der heißt, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist auch nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist einfach unmöglich. Was soll das heißen? Es soll heißen, wir aus uns heraus, wir haben nicht die Ressourcen und die Kraft, um diesen Unterschied zu machen, um was zu verändern. Wir sind als Christen nicht unbedingt die fähigeren, mutigeren, geduldigeren, weiseren, freundlicheren Menschen, aber wir haben Jesus. Und mit Jesus haben wir der in uns und durch uns wirkt. Und wir sind angeschlossen an die Kraftquelle Gottes durch den Heiligen Geist. Und je mehr wir Gott Raum geben, Jesus Raum geben, umso mehr kann seine Kraft und seine Freundlichkeit und seine Güte und Geduld und Weisheit auch in unserem Leben zum Vorschein kommen, auch und gerade bei der Arbeit. Und deswegen können wir auch als Christen ja auch auf so ein paar Hilfsmittel immer wieder zurückgreifen. Es kommt nichts Neues, es sind einfach nochmal Erinnerungen, ja, dass wir vielleicht morgens einen Abschnitt lesen aus der Bibel oder zumindest, wenn die Zeit nicht reicht, das am Losungsbüchlein diese zwei Verse. Und dann fragen, Herr, was soll ich heute für dich tun? Im Studium, im Beruf, in der Schule, wo auch immer ich bin, was soll ich heute tun? Was ehrt dich? Herr, zeig mir, was soll ich heute für dich tun? Gottesdienst unter der Woche. Und es ist immer auch gut, dass wir Termine, anstehende Termine, kommende Begegnungen, Gespräche eigentlich schon vor Jesus bringen. Wir sagen, Jesus, du weißt, heute habe ich dieses Gespräch. Heute ist dieser Termin, heute muss ich das entscheiden, heute muss das geklärt werden. Herr, schenk du mir die richtigen Gedanken, schenk du mir die Weisheit, gib du mir die Kraft. Und man kann immer auch vor einem kurzen Meeting oder sogar in einem Meeting, wenn da mehrere sitzen, kurz beten, Herr, hilf du mir jetzt. Und ich habe von jemandem gehört, der hat bei der Arbeit immer wieder Folgendes gebetet, der hat gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich tue, was du segnen willst. Jesus, hilf mir, dass ich tue, was du segnen willst. Und da, wo es möglich ist, wo es erlaubt ist, kann man ja auch am Arbeitsplatz ja auch immer wieder, kann man irgendwie eine Spruchkarte aufhängen, Aufkleber, Bildschirmschoner oder auf dem Handy oder wo immer, irgendeine Erinnerungshilfe oder die Losungen auf dem Handy, die uns daran erinnern. Das sind kleine Dinge, die uns immer wieder daran erinnern, Beruf ist Berufung, Arbeit ist Berufung, es ist Dienst, es ist Gottesdienst. Und wenn dann eine Versuchung kommt, die mich wegziehen will von christlichen Werten, dass ich dann die Kraft habe, Nein zu sagen. Und sage, nein, das opfere ich jetzt nicht für die Karriere. Ich werde nicht quasi sozusagen meine Werte verraten, nur um da jetzt irgendwie einen Sprung in der Karriere oder nach oben zu gehen. Ich will unaufdringlich, gewinnend das tun, was Jesus möchte. Aber ich will auch meiner Arbeit nicht erlauben, dass sie mich völlig besitzt. Ich will eben auch nicht ein Workaholic sein, sondern ich will mich anstrengen, jawohl, aber ich will mich auch erholen. Ich will Kaffee, Tee, Pausen einlegen, ich will arbeiten, aber auch feiern. Ich will mich quälen manchmal auch, ja, aber ich will dann auch Schwarzwälder Kirschtorte essen. Und dabei bin ich realistisch genug zu wissen, ja, Arbeit ist manchmal anstrengend und sie ist schweißtreibend und nervenzehrend und manchmal ist es eine richtige Plackerei. Aber dann will ich erst recht auf Jesus schauen und dann zu Jesus sagen, Jesus, Herr, komme, komme bald, Herr Jesus, und erneuere du diese Erde. Und alle Arbeitenden sagen, Amen.